Werbung. Ihr habt gewünscht, wir liefern. Online-Unternehmerinnen-Kickoff am 24. Januar 2026. 9 Expertinnen aus den Bereichen Steuern, Praxismanagement, Digitalisierung, Liquidität, Personal, Implantologie, Effizienz, Benchmarking und Finanzen. 9-mal unternehmerischer Input für dein Unternehmen, Zahnarztpraxis, für dein neues Geschäftsjahr. 6 Fortbildungspunkte, 0 Minuten Reisezeit und das Ganze für 129 Euro. Eine gute Investition in dich als Unternehmerin, in den Erfolg deiner Praxis, in ruhigeres Arbeiten, entspannteres Heimkommen. Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.com. Sei dabei, gönn dir und deiner Praxis diesen Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und heute habe ich ein schwergewichtiges Thema im Gepäck. Und ich freue mich, dass Expertin im Gesundheitswesen Sabine Finkmann, Profilerin, Trainerin für Mimikresonanz, hier ist, um mit mir über das Thema Gewaltprävention in Praxen zu sprechen. Sabine, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich finde, wir hatten auch schon leichtere Themen, oder?
Ja, normalerweise haben wir immer ganz spannende und leichte Themen. Ich finde aber bei der aktuellen Entwicklung, dass es unfassbar wichtig ist, auch über die Gewaltentwicklung in Arztpraxen und auch in Krankenhäusern zu sprechen, Zahnarztpraxen, also überall im Gesundheitswesen und vor allem auch darüber, was man an Prävention betreiben kann, um vielleicht auch zu deeskalieren oder überhaupt erstmal darüber nachzudenken, welche kritischen oder gefährlichen Situationen können denn in einer Praxis überhaupt auf uns zukommen.
Als wir in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge miteinander gesprochen haben, war ich ja völlig unbedarft und habe gesagt, wieso müssen wir darüber reden? Kloppen sich die Mitarbeiterinnen, also kloppt sich das Team? Und du hast mir dann erstmal die Augen geöffnet, warum es so wichtig ist, dass wir mal darüber sprechen. Magst du so ein ganz kleines bisschen sagen, warum sprechen wir über das Thema Gewaltprävention in Praxen?
Also witzigerweise habe ich sogar ein Beispiel, wo sich wirklich die Mitarbeiter gekloppt haben. Also das Thema Gewaltprävention zielt ja eigentlich ab auf die Patienten, die ja zunehmend aggressiver werden. Aber ich habe tatsächlich jetzt Spaß mal eben am Rande. Tatsächlich bei einem Kunden es mal gehabt. Mich hat dann in einer Seminarpause ein Kunde angerufen. Ich bin rangegangen, der war völlig verzweifelt und sagt, Frau Finkmann, Sie müssen kommen. Ich sage, was ist denn passiert? Meine Mitarbeiter prügeln sich. Ich habe gesagt, Moment mal, wie jetzt? In der Praxis? Ja, in der laufenden Sprechstunde, ich weiß nicht, was ich tun soll. Natürlich sollte man auch frühzeitig sich um seine Mitarbeiter kümmern, dass es da nicht zu Konflikten und Deeskalationen kommt. Sowas machen wir auch. Es ist jetzt so ein bisschen ein kleines Dönken am Rande, aber mir geht es eigentlich um die andere Art von Gewalt, die nämlich von Patienten ausgeht. Und ich habe da eine ganze Menge Beispiele. Ich glaube, wir haben ja auch einiges in der Presse mitverfolgt. Ich habe jetzt kürzlich in der KV Westfalen-Lippe auch veröffentlicht, tatsächlich, dass einer der Ärzte, die ich auch kenne, von einem Patienten krankenhausreif geschlagen wurde, der Arzt, nachdem er seine Praxis verlassen hat. Das ist schon mal das Erste, wo ich denke, uiuiui, das darf es nicht geben, weil wir sind ja alle dafür da, dafür zu sorgen, dass es den Patienten gut geht. Und wenn die Praxis voll ist, was soll ich machen? Mehr als arbeiten können wir alle nicht. Und ich habe tatsächlich ein Beispiel von einem befreundeten Anästhesisten, der nicht mehr arbeiten kann seitdem, bei dem ein Patient im Nachgang zu einem operativen Eingriff total ausgerastet ist, die Schwestern angegangen hat im Aufwachraum. Er ist als Anästhesist dazwischen gegangen und er ist so stark verletzt worden, dass er ganz lange krankgeschrieben war und heute seinen Job nicht mehr machen kann, weil das so ein schlimmes und traumatisches Erlebnis war, dass er als Anästhesist nicht mehr arbeiten kann. Mein drittes Beispiel, und ich glaube, dann wird langsam klar, dass es wirklich ein Thema ist, von Beschimpfungen und Worte, die ich gar nicht in den Mund nehmen darf, bis dahingehend, dass ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich eine Praxis habe, die im Ruhrgebiet ansässig ist, eine Hausarztpraxis, die tatsächlich so einen Detektor vorne am Eingang hat. Da steht ein Sicherheitspersonal, da müssen dann erstmal alle, die in die Praxis wollen, ihre Waffen abgeben.
Ja. Ich komme ja vom Dorf, Sabine. Ja. Also ja, wir haben früher auch Dinge und als Kinder noch mit Fäusten geregelt. Das ist ja heute auch nicht mehr, ich sag mal, normal. Aber das ist ja unvorstellbar. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir sprechen ja hier über
Ärztinnen und Zahnärztinnen. Und dann bist du ja nochmal nicht nur, dass du nicht derjenige bist, der aktiv vermutlich irgendwie zu den Fäusten greift, aber man ist ja in verschiedensten Stellen einfach auch körperlich unterlegen.
Genau.
Du müsstest also ja mindestens einen schwarzen Dan haben oder sowas, irgendeinen dritten Dan oder sonst was im Judo oder Karate oder.
So schlimm ist es nicht, aber man denkt das. Aber da sage ich nachher was zu, wenn es darum geht, was können wir eigentlich tun, um uns in Praxen abzusichern. Da habe ich ein paar Möglichkeiten tatsächlich. Aber ich finde es schlimm, dass wir überhaupt über so ein Thema sprechen müssen. Denn Ärzte, Zahnärzte, Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind ja im Grunde dazu da, es etwas für den Menschen zu tun. Und ich finde die Entwicklung äußerst bedenklich, dass solche Menschen angegriffen werden, während sie ihre Arbeit tun.
Jetzt hast du das ja eben schon mal, bevor wir uns mal dem Thema zuwenden und sagen, okay, wenn es tatsächlich so ist, dann wäre es gut, wenn man tatsächlich dort sich mit dem Thema beschäftigt und die Dinge, die man für sich in Vorbereitung tun kann oder zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Mitarbeiter tun kann, auch tun kann. Du hast ja eben schon mal gesagt, ein Grund, das habe ich rausgehört oder interpretiert, berichtige mich, wenn ich falsch ist, ein Grund für diese steigende Gewalt ist der Unmut darüber, dass Praxen eben einfach voll sind. Also
ehrlich, ja.
Ich komme und kann nicht behandelt werden. Und du hast ja sehr recht, es ist ja nicht, dass eine Praxis sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust auf dich, sondern es ist einfach voll und was will ich machen? Ich kann ja keine zwei Patienten auf einmal in der Zahnarztpraxis auf den Behandlungsstuhl setzen oder eben einfach im Behandlungszimmer eben zwei nebeneinander auf die Diegel legen. Gibt es außerdem noch Gründe, wo du eben sagst, das ist auch noch so was ganz Typisches, was einfach gesellschaftliche Entwicklung, was ist, ich keine Ahnung, was du sagst, was könnte eine andere Ursache sein?
Ja klar, ich sag mal, Wartezeiten, dass man nicht sofort drangenommen wird, ist sicherlich ein Thema. Das ist aber nichts Neues. Ich glaube, das hatten wir immer schon. Was ich sehr bedenklich finde seit Corona ist das Anspruchsdenken, dass man ein Nein nicht mehr akzeptiert, ist, glaube ich, nochmal ein Thema. Und die Gewaltbereitschaft gegenüber Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, aber auch in der Akutversorgung, sag ich mal, als Notarzt oder so, und auch bei der Polizei ist ja so, dass einfach diese, ich sag mal, diese natürliche Distanz, die man solchen Menschen gegenüber hat und vielleicht auch eine gewisse Wertschätzung irgendwie nicht mehr da ist. Also, es ist sehr, sehr stark zu beobachten, dass, die Menschen einfach ja angreifen, weil sie unzufrieden sind und einfach keine Distanz mehr da ist oder auch eine Wertschätzung den Menschen gegenüber. Es ist, glaube ich, gar nicht häufig der, ich komme jetzt nicht dran, Patient, sondern vielleicht auch der, der die Leistung nicht bekommt, der sie nicht bezahlt bekommt und das dann an den Leuten auslässt, die vielleicht gerade nun mal die Nächsten sind, an denen ich das auslassen kann. Schwierig.
Okay, ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden damit füllen. Hm. Ich lass uns lieber weggehen von dem Thema. Ich finde es wirklich schrecklich. Finde ich wirklich total. Aber ich glaube, lass uns damit beschäftigen, zu sagen, okay, wenn das tatsächlich so ist, dann sollten wir darüber sprechen, was kann ich tun als Praxis, um mich und meine Praxis zu schützen? Also welche Möglichkeiten habe ich?
Also zum Beispiel, ich finde Kommunikation natürlich ein wichtiges Thema. Wenn ich gut kommunizieren kann, wenn ich weiß, wie ich deeskalieren kann, nur über Wortwahl, kann ich viele konfliktbeladene Situationen über die Art, wie ich mit den Menschen spreche, schon mal deeskalieren. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, man sollte natürlich, klar, alle reden immer über Geld verdienen und Abrechnung. Das ist auch eins meiner Themen. Aber tatsächlich müssen wir uns auch mit den Soft Skills befassen. Wenn meine Mitarbeiter wissen, wie ich erkenne, dass da jemand wütend ist, über Mimikresonanz zum Beispiel, zum einen, aber zum anderen auch darüber, wie deeskaliere ich über die Sprache, dass manche Konflikte gar nicht erst entstehen, weil ich einfach über die Art, wie ich kommuniziere, das Ganze schon deeskalieren kann. Das ist ein Thema. Das zweite, ich sage immer, es gibt ja Beschimpfungen, das sind Worte, die mag ich gar nicht aussprechen, da schäme ich mich, wenn ich die aussprechen muss. Ne?
Und, jetzt hast du von der Mutter einen Satz heiser Ohren für gekriegt.
Ja, genau. Und ich will die auch hier gar nicht aussprechen, weil ich glaube, jeder, der das hört oder sieht, weiß genau, was ich meine. Mhm. So, wir sind total geschockt, wenn uns jemand so betitelt. Das heißt, ich empfehle auch immer, Leute, spielt diese Situation in einer Teamsitzung bitte mal durch, weil wir sind alle super schlagfertig, eine 30 Minuten später, nachdem es passiert ist. Und man kann ja solche Angriffe auch in der Teamsitzung einfach mal miteinander besprechen und mal überlegen, Mensch, wie hätte man denn eigentlich reagieren können in der Situation? Und je häufiger man das durchspricht, ich bin mega schlagfertig, ja, aber das habe ich mir antrainiert. Das ist auch nicht bei der Muttermilch mit drin gewesen. Das ist einfach, indem man sich immer wieder mit solchen Situationen beschäftigt und überlegt, Mensch, was hätte ich denn besser sagen können? Und natürlich mal durch die Praxis zu laufen und zu überlegen, wie können wir uns schützen, dass wir vielleicht am Empfang an der Anmeldung einen Rückzugsort haben, wenn da vorne jetzt mal wirklich jemand über den Tresen springt. Die meisten Praxen haben sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wenn da jetzt eine Gewalteskalation in der Praxis passieren sollte. Wie können wir das Personal und die Ärzte eigentlich aus dieser Situation sich herausbringen? Gibt es eine Möglichkeit, sich eben hinterm Empfang zurückzuziehen? Gibt es einen Hinterausgang möglicherweise? Kann man einen eskalierenden Patienten separieren, weil es rundherum vielleicht Türen gibt, die man schließen kann, dass der Mensch erstmal separiert ist und niemandem was tun kann? Tatsächlich mal mit Verstand durch die Praxis zu gehen und mal zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir? Kann ich eine Türklinke benutzen, die man nur von der einen Seite öffnen kann, dass jemand nicht hinter mir herkommen kann zum Beispiel? Solche Themen. Ein Codewort vielleicht zu vereinbaren, dass jeder weiß, oh shit, da ist jetzt gerade ein Problem, da muss sich jetzt jemand kümmern. Ja, solche Möglichkeiten, die man relativ schnell und kurzfristig auch implementieren kann. Und wenn notwendig, die Polizei auf der Kurzwahltaste, je nachdem, wo man gerade ist. Und ich habe noch eine ganze Menge Ideen, auch Präventionsmöglichkeiten, die sicherlich sinnvoll sind, dass man mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen.
Ich möchte an der Stelle wirklich einen Aufruf starten an unsere Zuhörerinnen. Bitte tut mir den Gefallen und wartet damit nicht, bis ihr das erste Mal einen tobenden, gewalttätigen Patient oder eine Patientin bei euch in der Praxis hattet. Ja. Da ist ja Mutter, die Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste.
Ja,
definitiv. Weil das kannst du ja richtig teuer bezahlen, ne? Mit einem Trauma, mit irgendwelchen dauerhaften, also wollen wir gar nicht, aber bitte, das ist ja, ich sag mal, durchaus eine Übung. Gibt es Menschen, die... Also man kann ja, das weiß ich, du kannst hier von irgendwo jemanden kommen lassen, habe ich vergessen, wo hat mir mal jemand erzählt, der geht mit dir durch dein Haus und guckt, wo könnte hier, wäre der beste Weg, um hier in dein Haus einzubrechen. Ne? Und der gibt dir dann auch Tipps, wie kriegst dein Haus sicherer. Aber das, was du ja jetzt gesagt hast, da gibt es doch bestimmt auch Experten dafür, die dann eben sagen, guck mal, du könntest dieses machen, du könntest jenes machen, du musst dir dort einen Baseballschläger hin, hier Pfefferspray oder sonst. Also ich spinne jetzt natürlich rum, das sind ja alles keine Lösungen. Aber gibt es Menschen, die sich damit auskennen und die du bestellen kannst?
Ja, tatsächlich ist es sogar so, dass man dazu die Polizei einbestellen kann, dass sie mit euch durch die Praxis geht und schaut, welche Möglichkeiten gibt es, um hier Rückzugsmöglichkeiten, Fluchtmöglichkeiten zu gestalten, welche Präventionsmöglichkeiten gegen Gewalt kann ich implementieren? Das geht. Das ist der eine Fall. Die BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat mittlerweile einen eigenen Part auf ihrer Webseite nur zu Gewaltprävention in Arztpraxen. Da kann man ganz, ganz viel auch gratis herunterladen. Gibt's Leitfäden und so weiter. Würde ich also allen Praxen und allen Ärztinnen, die das jetzt hier hören und auch Zahnärztinnen empfehlen, auf die Seite der BG zu gehen und sich zumindest, da gibt's Fragebögen, da gibt's Checklisten und so weiter. Also da kann man schon ganz, ganz viel tun. Und wir zum Beispiel machen Deeskalationstrainings mit Praxen. Wie verhalte ich mich? Wie kommuniziere ich? Und so weiter. Und es gibt zum Beispiel auch, ich kenne das von der Lufthansa, es gibt Trainer, die tatsächlich bei der Lufthansa oben an Bord sozusagen, kann ich ja nicht so viel machen, wenn da jemand ausrastet, gibt es tatsächlich ein paar Handgriffe, die man können muss, um einen solchen Menschen, auch wenn er mir überlegen ist, zu überwältigen. Auch das gibt es und auch da können Menschen in die Praxis kommen und die 2, 3 Handgriffe, die es braucht, tatsächlich auch sehr, sehr schnell und kurzfristig schulen und trainieren, damit man eben nicht handlungsunfähig ist, weil sonst entwickelt sich ein Trauma, ich kann nicht mehr in die Praxis gehen. Dieser Anästhesist, von dem ich sprach, der arbeitet nicht mehr und das darf nicht passieren.
Nächster Aufruf, bitte kümmert euch. Ich würde jetzt gerne mal diesen Worst Case, also dieses Worst Case Szenario verlassen. Also dass wir darüber nachdenken müssen oder aktiv werden müssen, müssen uns zurückziehen, müssen uns schützen. Oder ich muss eben so viele Selbstverteidigungsgriffe können, als dass derjenige, der sich mich verteidigen kann, ne, so, oder den aktiv zur Strecke bringen kann oder wie auch immer. Das wird ja am Ende doch Gott sei Dank der kleinste Teil sein, wo es dann hinausläuft. Lass uns mal über die Sachen sprechen, die du vorher schon mal angefangen hast zu erwähnen. Deeskalation. Also was kann ich tun, um nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen? Ist mir eine, das, eigentlich darf ich das hier nicht erzählen, weil es ist eigentlich eine lustige, mehr, ne, so, mein heutiger Ex-Mann bringt, wir waren umgezogen, bringt Gardinenstangen an. Mhm. Und das mit den Dübeln und den Bohrern hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat er die ganze Zeit geschimpft wie ein Rohrspatz. Und das kann ich nicht aushalten. Wenn du was machst und schimpfst die ganze Zeit, so nach dem Motto. Und dann habe ich wohl wissend, was ich tue. Ich bin ja kommunikativ jetzt auch nicht ganz unbeleckt. Habe ich zu ihm gesagt, wenn du es nicht hinkriegst, lass es. Nächste Woche kommt mein Bruder, dann kann der es machen.
Ups.
Also wissentlich Öl ins Feuer gekostet. Nein, mein heutiger Ex-Mann, damals noch Mann, der hat wirklich deeskalierend geantwortet, es hat Zeit für dich zu gehen. Also das Zimmer zu verlassen. Aber das fällt mir gerade ein, so als du gesagt hast, was kann ich sagen, um zu deeskalieren? Das ist vermutlich keine gute Wahl gewesen. Und ich wusste ja, was ich in dem Moment, was ich tue. Also lass uns mal zurückkommen zu dem, was du eben gesagt hast. Was ist das, was ich tun kann, um dafür zu sorgen, dass der von der Palme runtersteigt, bevor der einfach noch weiter sich rauslehnt? Woran kann ich möglicherweise auch erkennen schon, dass ich den Knopf von der Polizei auf der Kurzwahltaste drücken muss? Das ist ja, ich sag mal, eins von deinen Herzensthemen, das Thema Mimikresonanz. Ja. Vermutlich finden wir auch dort eine Lösung, oder?
Zumindest kann man das erkennen, bevor es passiert. Also in der Mimik oder Mimikresonanz lernen wir, Gesichtsausdrücke zu deuten und Mikroexpressionen, also so die anfänglichen Emotionen, die sich bei jemandem bilden, die kann man im Gesicht tatsächlich erkennen, und zwar bei jedem. Es ist jetzt wieder irgendjemand dabei, der sagt, aber bei Botox geht das nicht. Doch, das geht auch bei Botox, das geht immer. Ja, und gerade wenn jemand wütend wird, gibt es so eine, es gibt auch so eine Feindseligkeit, Triade, das ist dann richtig schlimm. Also Wut ist das eine, die Feindseligkeitstriade setzt sich aus Wut, Verachtung und Ekel zusammen. Das ist dann ist es richtig krass. Du kannst es halt erkennen im Gesicht. Wenn jemand wütend wird, ja, zeigt er ganz, ganz eindeutige mimische Reaktionen, wie das Zusammenziehen der Augen. Meistens geht der Kopf dann so nach vorne, ja. Man presst die Lippen aufeinander oder man macht den Mund so auf, weil man kriegt ja keinen Sauerstoff, dann zieht man den so ein. Also es gibt ganz klare mimische Reaktionen, die das geschulte Auge sofort erkennt. Und dann ist es noch nicht eskaliert. Das ist dann der Moment, wo das anfängt, in der Person hochzukochen. Und wenn ich dann über die richtige Art der Kommunikation diesen Patienten oder die Person anspreche, und ich mache das immer sehr wohlwollend, ja, und ich will ja eine Lösung finden. Das heißt, ich merke gerade, sie werden ärgerlich. Was können wir tun? Ja, was brauchen sie jetzt? Möglichst viele Fragen zu stellen. Und vor allem, das ist etwas, was ich immer sage, solche Diskussionen führe ich niemals am Empfang, schon gar nicht vor der kompletten Riege an Patienten, die noch hinter diesem Menschen stehen, weil diese Person, die nachher mit all den Leuten im Wartezimmer sitzt, wird ja nicht nachgeben. Weil das ist doch klar, wenn ich da ausraste und nachher gebe ich klein bei und sitze dann mit all den Patienten im Badezimmer, die sagen, hast du den gesehen? Ja, hat da wohl keinen Arsch in der Hose gehabt, entschuldige bitte die Ausdrucksweise, ja. Das wird nicht funktionieren, weshalb ich in den Trainings immer sage, der Mensch, der da vorne eine Gefahr birgt, auszurasten, holt den da weg. Diese Art von Gespräch oder Diskussion führe ich nicht vor allen anderen. Ja, die führt man gesondert und meistens kommt es dann gar nicht dazu, weil das Adrenalin, was sich aufbaut, wird beim Gehen ja abgebaut. Deswegen sage ich immer, geht mit dem Patienten so weit, wie ihr nur könnt in der Praxis, weil je länger der läuft, umso eher kommt er wieder ans Nachdenken und umso weniger Adrenalin ist noch vorhanden. Das mache ich natürlich nicht, wenn der schon ausgerastet ist da vorne, weil dann schicke ich auf keinen Fall eine Mitarbeiterin mit dem Patienten in einen anderen Raum. Aber ich will ja gar nicht, dass es dazu kommt. In dem Moment, wo ich merke, dass sich da irgendwie so ein bisschen Groll entwickelt, reagiere ich sofort und es kommt meistens gar nicht dazu. Meistens entschuldigen die Patienten sich dann, weil sie sagen, Mensch, mir tut das total leid, das wollte ich gar nicht. Das hätten die am Empfang niemals gemacht. Sie geben ja nicht klein bei.
Ich stelle mir vor, wir hatten lustigerweise gerade eben hier im Büro so eine Situation. Ich habe eine Nachricht bekommen und über die habe ich mich wirklich geärgert. So richtig. Ich fand die echt daneben. Und das habe ich dann hier erzählt. Ich war unterwegs und dann habe ich gemerkt, ich habe so einen Reflex, so einen Automatismus. Ja, Gott sei Dank war ich beim Autofahren, da kann ich nicht schreiben. Also musste ich drüber nachdenken. Aber als ich dann wieder in mein Denken gekommen bin, habe ich eine total souveräne, professionelle, deeskalierende, ne? Ich merke aber manchmal, zu Hause bin ich auch nicht immer der Profi, ne? Dass ich dann, ist das was, kann ich das auch trainieren, eben nicht in dem Automatismus zu reagieren, sondern, ich denke mir jetzt, weißt du, wenn ich da eine Entschuldigung, dass ich das so sage, verbal so ankackt, dann gehört da schon wirklich viel dazu. Und dann eben, meine Tochter regt sich immer auf, dass sie immer sagt, Mann, Mama, dass du da nichts sagst, sage ich, Schatzi, das ist der Anspruch an mich, dass ich dort an der Stelle professionell bleibe. Der, die das schafft, das nicht.
Genau, souverän bleiben. Und ich sag denen immer, die sagen, Mensch, weil ich reg mich über sowas nicht mehr auf. Ich werde auch angepupst, ja. Ich habe auch in Seminaren Themen, dass Menschen mich verbal angehen. Das macht mit mir gar nichts, weil ich immer sage, Leute, ihr seid ein Interessenvertreter. Ich habe ja die Gebührenordnung nicht erschaffen, ja, also und die Paragraphen übrigens auch nicht, weshalb die Person, die mich angeht, ja nicht mich meint, ja, sondern das Thema. Und ich bin ja nur ein Interessenvertreter, das ist in der Praxis ja auch so. Es geht ja keiner zu Hause hin und sagt, die Claudia, wenn ich die heute sehe, da habe ich richtig Bock drauf, die mache ich erstmal fertig. Das, nein, solche Patienten gibt's bestimmt auch, aber in so einer kleinen Anzahl. Das heißt, wenn jemand ausrastet, dann ist einfach das Fass vollgelaufen aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Und ich sage an der Stelle immer, seid nett immer. Ihr wisst nicht, was für eine Last der Patient tragen muss oder der Mensch. Ja, und ich bin dann vielleicht der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und ich bin nicht, also niemand ist ja sauer auf die Sabine, die da sitzt, sondern auf die, die mir im Weg ist, weil ich an der nicht vorbeikomme zum Arzt. Das heißt, ich bin ja nur ein Interessenvertreter. Und wenn ich es schaffe, zu lernen, dass nicht ich als Sabine gemeint bin, sondern nun mal die Erstkraft der Praxis, die jetzt gerade am Empfang sitzt und sagt, nein. Wenn ich das hinkriege, dann fühle ich mich ja auch nicht verletzt. Und das ist halt eine persönliche Entwicklung und das ist etwas, was man trainieren kann. Man kann die Art der Kommunikation trainieren, man kann die Emotionserkennungsfähigkeit trainieren. Und man kann auch trainieren, sich von solchen Angriffen eben nicht persönlich angegriffen zu fühlen, sondern zu sagen, okay, der flippt jetzt aus, aber der meint mich nicht und jetzt gehen wir mal souverän damit um. Wir haben früher eine Strichliste geführt, wie viele eskalierte Patienten wir umgedreht haben, die nachher nett waren. Kann auch eine Challenge sein.
Ich sage immer, bei mir, ich hab ja nicht solche Gewaltthemen, sondern da sind schon auch manchmal Unfreundlichkeiten oder Dinge, die man eben persönlich nehmen kann. Und mein Bild dazu ist, dass ich meinen Kunden im Coaching mitgebe, ist, stell dir vor, du bist denn der Torero beim Stierkampf. Du hast dein rotes Tuch und du hast die Wahl zu entscheiden, wo hältst du es hin? Hältst du es neben dich oder hältst du es vor dich? Das ist deine Entscheidung. Und ich glaube aber auch, Sabine, ich glaube auch, dass wichtig ist, dass wir auch dass man durchaus auch mal Verständnis dafür hat, dass es vielleicht nicht jeden Tag ist man auch nicht immer der souveräne Stierkämpfer.
Nein.
Weißt du, vielleicht hat man immer selber eben einfach einen blöden Tag und es ist jetzt schon das siebte, der einen irgendwie, der Kaffee war alle, das Duschwasser war kalt, es war Stau, da hat dich jemand angeplafft und jetzt kommt der Nächste und plafft dich an. Weil irgendwann, ne, Disziplin ist ja und ist ja ein Konto, ne, von dem man den ganzen Tag abhebt. Und irgendwann ist vielleicht dann auch mal bei einem selber das Maßvoll. Aber ich glaube schon, grundsätzlich ist es was, was man trainieren kann. Und ich finde, als ich das gelernt habe, früher bin ich viel öfter explodiert.
Ich auch.
Als ich das gelernt habe, hatte das so einen Aspekt für mich, dass ich die Macht hatte. Und das fand ich cool. Also das ist ja ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit.
Total. Und es gibt so einen schönen Spruch, ich habe früher Kampfsport gemacht, ne? Ganz lange. Und diese Art von Kampfsport war die Kraft des Gegners. vorbeizuleiten. Und ich habe, es war eine asiatische Kampfkunst, und ich habe von Bruce Lee ganz früh gelernt: Be water, my friend. Sei wie Wasser, mein Freund. Ja, und im Wasser muss ich beweglich sein. Und Wasser ist stark, sehr kraftvoll, aber kann auch ganz weich und sanft sein. Und wenn du wie Wasser bist, kann dir nichts was anhaben. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee an der Stelle zu sagen: Lass es an dir vorbeigleiten, nimm es nicht an, lass es nicht rein, lass es an dir vorbeiziehen. Das ist schwierig, das muss man lernen. Ja, man muss einfach kapieren, dass der Angriff nicht gegen den Menschen gerichtet ist, sondern eben gegen die Person, die da jetzt gerade im Weg ist. Mir hat das sehr geholfen. Ich habe lange in Praxen gearbeitet. Ich habe zwischendurch, bin ich aufgestanden, habe geheult an der Anmeldung. Das ist lange her. Ich habe über die vielen Jahre gelernt, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich davon eben nicht beeinflussen zu lassen. Und trotz allem muss man natürlich erkennen, wann es einfach besser ist, nichts mehr zu sagen, weil jedes Wort obendrauf das Feuer noch mehr anfacht. So wie Claudia zu gehen. Und
Aber
deswegen.
man kann nicht sagen, ich hätte nicht gewusst, dass das Öl war,
Ja,
was ich da
klar.
in der Hand hatte, ne? Also.
Manchmal macht man das ja bewusst. Und das alles kann man halt lernen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, so eine Mischung zu haben aus Training und eigener persönlicher Entwicklung und auch Sicherheitsmaßnahmen in den Praxen. Und ich glaube, in der Kombination wird dann letzten Endes auch was Gutes draus. Was wir nicht machen dürfen, ist es zu ignorieren. Denn es ist deutlich erkennbar, dass solche Dinge eben schlimmer werden. Und ganz wichtig ist eben auch, ich sage immer, dass die Leitungsfunktion, sprich die Ärzte hinter ihren Mitarbeitern stehen, dass man dieses auch wirklich zum Thema macht und gemeinsam überlegt, bis wohin dürfen die Mitarbeiter gehen. Weil ich habe manchmal Praxen, die werden, oder Mitarbeiter in Praxen, die werden angefasst. Und die wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Darf ich dem jetzt eine scheuern? Oder darf ich die Hand wegschlagen? Oder darf ich den Patienten rausschmeißen? Wo ich immer sage, also körperlich werden wir nicht, das kann man anders regeln, ja. Aber die Mitarbeiter wissen gar nicht, wie weit darf ich überhaupt gehen, weil das nie kommuniziert wurde. Und das ist eben die Verantwortung der Führung, die Verantwortung der Ärzte an der Stelle auch, zu sagen: Mensch, wir setzen uns jetzt hin und wir besprechen, was dürft ihr entscheiden und wann müsst ihr uns holen, und dann eben auch den Patienten im Notfall der Praxis zu verweisen und hinter seinen Mitarbeitern zu stehen.
Ich glaube ja, dass das auch so ein ganz, also so ein total wichtiger Punkt ist. Das ist in der Kindererziehung das Gleiche ja wie bei den Mitarbeitern. Ich finde, Mitarbeiter brauchen den Rahmen, in dem sie selber entscheiden können. Also das ist wie so ein, die Spielwiese, dort, dass es da darf gehandelt werden und auch selbst entschieden werden. Und dann muss klar sein, links, rechts, oben, unten, da sind die Grenzen. Uns muss aber auch klar sein, ich stehe am Rand. Wenn da jemand einfach übergriffig werden will, muss er einfach erstmal, das kriegt das mit mir zu tun.
Genau.
Und ich finde, das ist auch, glaube ich, etwas, was Mitarbeiter stark sein lässt, sicher sein lässt, souverän sein lässt, eben in ihren Handlungen, weil sie wissen, da steht jemand hinter mir, wenn da jemand sich außerhalb der Norm verhält.
Genau. Und das ist das Problem. Dadurch, dass es in den Praxen häufig gar nicht kommuniziert oder diskutiert wird und es überhaupt keine Absprachen gibt, wie gehen wir mit sowas um, sagen die Mitarbeiter dann häufig auch nichts und halten das einfach aus. Und das ist ganz schlecht.
Ich würde gerne, also erstens, ich finde das wirklich total dramatisch, dass wir überhaupt über sowas reden müssen. Ich würde trotzdem gerne nochmal drei wichtige Punkte, wenn du das kannst, nochmal zusammenfassen, von denen du eben sagst, wenn du dich mit dem Thema beschäftigen willst, liebe Praxis, dann mach das, das, das oder das. Also was ist so, sind so drei Punkte, wo du sagst, die sind wichtig?
Ja, also zuallererst erstmal praxisintern über diese Themen überhaupt zu sprechen, sich zusammenzusetzen, in einer Teamsitzung generell erstmal darüber zu sprechen, wie gehen wir mit sowas um, und auch zu üben, wie reagiere ich auf sowas. Das ist für mich der allererste Schritt, damit man überhaupt mal in dieses Thema kommt. Auf jeden Fall würde ich meine Praxis angucken oder anschauen lassen. Wie kann ich in einer hocheskalierenden Situation aus dieser Praxis rauskommen? Wie kann ich vielleicht auch diesen durchdrehenden Patienten separieren, ja, ohne dass ich Angst haben muss um mein Personal? Also auf jeden Fall eine Praxisbegehung diesbezüglich mit der Polizei zum Beispiel. Und natürlich, ja, Kommunikationstraining, ne? Das ist das A und O, denn es muss nicht eskalieren, wenn ich weiß, wie ich mit solchen Situationen umgehen muss oder kann.
Du hast eben gesprochen darüber, ihr macht Deeskalationstraining. Das heißt, wann ist das nächste? Wann kann ich mich anmelden bei euch?
Das sind in der Regel keine offenen Seminare, sondern praxisinterne Veranstaltungen.
Was es ja noch cooler macht, weil da kann ich ja dann individueller und noch mehr auf mich abgestimmt, geht ja schon gar nicht mehr.
Genau, und da geht es halt auch darum, ich habe jetzt in 2 Wochen habe ich wieder eine große Praxis, mit der wir das machen. Da geht es halt wirklich um verbale Angriffe und eine absolute Ohnmacht. Das heißt, wir trainieren da auch, wie reagiere ich, wenn mich jemand böse beschimpft. Es ist alles dabei, von Mimikresonanz über Kommunikation, über auch Schlagfertigkeit und wie, also wir machen jetzt keine körperlichen Geschichten, ich bin ja keine Kampfkunsttrainerin, das machen wir nicht, aber alles, was über Kommunikation geht und Deeskalation, machen wir in diesen Trainings einen ganzen Tag. Und das kann man als Praxis intern buchen. Wir würden auch offene Veranstaltungen machen. Die Erfahrung ist aber, dass es eigentlich praxisintern sein muss, weil es nicht reicht, dass eine Person das kann, sondern dass man das mit dem Team zusammen macht.
Okay, also wer das will, der möge sich bei uns melden, weil wir wissen immer, wo Sabine steckt. Oder unter, was ist es, sabinefinkmann.de, ne?
Ja, genau, ganz einfach.
Also entweder bei uns oder direkt bei dir. Ich glaube, ich würde vielleicht noch einen vierten Punkt dazu. Du hast eben so schön gesagt, es gibt ein paar Handgriffe, die kann man lernen, um eben tatsächlich in vielerlei Stellen den Angreifer tatsächlich handlungsunfähig zu machen oder abzuwehren. Und da würde ich einfach als vierten Punkt eben sagen, so ein Selbstverteidigungskurs ist bestimmt auch keine schlechte Idee.
Genau. Und ich kriege bestimmt auch raus, wer das für die Lufthansa gemacht hat, ist nämlich jemand, den ich kenne. Und wenn da jemand sagt, Mensch, ich hätte gerne mal jemanden, der uns die Handgriffe zeigt, einfach melden, kriegen wir das auch hin. Ich mache das nicht, ich kann das nicht.
Ich bin Gott sei Dank noch nicht in so einer Situation gewesen, tatsächlich, dass mich jemand angreifen wollte. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das eine echt nachhaltig beeinträchtigende Situation ist. Und deshalb finde ich die Sachen, die du gesagt hast, echt wichtig und auch richtig gut. Sabine, danke.
Sehr, sehr gerne.
Thema. Schweres Thema, sollten wir, aber trotzdem gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ich danke dir für die Einladung und danke, dass ich darüber sprechen durfte.
Ganz gerne. Bis bald.
Bis bald.